SWR 2 Zeitgenossen.
Stefan Schwarz ist einer der ganz wenigen wirklich komischen deutschen Autoren. Das hat der Autor und Journalist aus Leipzig zuletzt mit seinem witzigen wie zeitkritischen Roman »Da stimmt was nicht« bewiesen. In seinem neuen Buch, das am 18. Oktober erschienen ist, widmet er sich einem todernsten Thema. In »Bis ins Mark« erzählt er, wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte, so der Untertitel. Mit großer Klarheit und seinem einzigartigen Humor. Herr Schwarz, Knochenmarkskrebs, jeder von uns hat spätestens, wenn er über 50 ist, die Angst, dass er so eine Diagnose bekommt. Wie war das für Sie, als Sie die bekommen haben?
Es war eigentlich eine Erlösung, weil ich hatte ja ein Jahr hinter mir, wo die Ärzte gerätselt haben, was ich denn eigentlich habe. Ich hatte eine relativ unklare Symptomatik. Also es gibt also für diesen Krebs auch eine bessere Symptomatik, in Anführungsstrichen. Und bei mir war das nicht klar, was es ist. Und man hat wirklich mich in die allerletzte, hochauflösendste Röhre schieben müssen, die es in Deutschland überhaupt gibt, um herauszufinden, was ich habe. Und deswegen war ich eigentlich froh, dass ich nun endlich eine Diagnose hatte, auch wenn die Diagnose Krebs hieß und unheilbar. Aber ich kannte den Krebs. Auch das war unter den positiven Elementen zu zählen. Und meine Schwester hat nämlich denselben Krebs. Ein außergewöhnliches Rätsel, das die Ärzte irgendwie bis heute noch irritiert.
Weil das gilt ja nicht als vererblich,
überhaupt,
oder?
Nicht. Nein. Also hat sich allerdings noch kein Genetiker bei mir gemeldet. Und das ist eigentlich so ein Tankstellen- und Friseurenkrebs, also der so mit Lösungsmitteln assoziiert wird. Und deswegen war das ja rätselhaft. Und deswegen kannte ich den Krebs. Und nun hatte ich trotz dieser betrüblichen Diagnose irgendwie zwei Vorteile. Ich hatte endlich eine Diagnose und ich kannte den Krebs ganz gut, weil meine Schwester damit schon 6 Jahre unterwegs war. Und ich wusste, dass da Therapien existieren, die einen mittelfristig stabilisieren können. Insofern wusste ich oder hoffte ich, dass ich also noch dieses Buch schreiben kann zum Beispiel. Also, dass ich jetzt nicht in 3 Monaten meine Sachen packen muss.
Hatten Sie gleich den Plan gefasst, ich schreibe ein Buch darüber?
Nein, gar nicht. Bücher oder Filme, wo Menschen durch den Krebs aufwachen und merken, was im Leben wirklich zählt, mag ich nicht so besonders. Ich wollte eigentlich ein stupides Leben durchleben und mich über jeden Scheiß aufregen und ich wollte nicht erweckt werden durch den Krebs. Und dann ließ ich das aber nicht ganz vermeiden. Und dann kam aber eines Tages mein Verleger Gunnar Schmidt von Rowohlt Berlin zu mir und hat gesagt, du hast eine sehr, sehr besondere Art, über diesen Krebs zu sprechen und diesen Krebs zu verarbeiten. Und ich habe das überhaupt noch nie erlebt, dass jemand das so eine Diagnose und auch so eine Therapie so abholt wie du. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch andere Leute interessieren könnte. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, ich mache es nicht gerne, weil es natürlich eine Reise zurück ist durch eine sehr belastende Therapie und durch eine sehr belastende Lebensphase. Wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen, es war ja nicht nur der Krebs, sondern es war in meinem Leben sehr viel schiefgelaufen. Und es ist quasi für mich auch immer ein gesellschaftlicher Krebs gewesen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber natürlich, wenn man meine Biografie kennt, dann ahnt man, dass ich da viele, viele Momente in einem Körper sammeln, um dann in diesem Krebs quasi zu explodieren.
War das der Gedanke, den Sie hatten dann auch, als Sie diese Diagnose sich irgendwie gesetzt hat? Oder wie ging es Ihnen da? Weil da hat man ja erstmal den Tod vor Augen, auch wenn man weiß, dass es Chancen gibt. Und man fragt sich, wieso habe ich das, oder?
Na gut, ich packe es jetzt alles mal gleich aus. Man kriegt ja nach einer solchen Diagnose, also zumindest in der sehr gut geführten Uniklinik in Leipzig, kriegt man eine Psychologin, die kommt zu einem und holt einen so ein bisschen ab. Und der habe ich gesagt, also liebe gute Frau, ich bin genervt. Ich bin einfach nur genervt von all dem. Sie müssen sich das mal vorstellen. Also ich komme aus einer Familie, die zur Nomenklatura der DDR zählte. Dementsprechend ging es mir nach der Wende auch nicht so super gut. Dann habe ich eine Familie gegründet. Diese Familie ist zerfallen. Ich habe einen Sorgerechtsstreit geführt. 10 Jahre um meinen Sohn. Ich lebe quasi seit 30 Jahren irgendwie mit Nackenschlägen und äußersten nervlichen Anspannungen, die so ein Leben mit sich bringt. Und jetzt kriege ich Krebs. Der liebe Gott kann sich mal einen anderen Doofen aussuchen. Also das war jetzt irgendwie, warum können denn nicht mal reiche, glückliche Menschen Krebs kriegen? Ja, warum muss ich jetzt noch eine reinkriegen? Und dann hat sie aber was sehr Kluges gesagt. Und das hat mir dann auch an dem Tag geholfen. Sie hat gesagt, Sie sind krisenkompetent. Sie haben es bis hierhin geschafft und deswegen...
Na toll.
Ja, genau. Und ich sage, super, na klar, der Krebs hat sich jetzt den Falschen ausgesucht, weil mich kann das nicht so schnell erschüttern, weil es ist ja bloß der Tod. Und vielleicht hat mir das auch geholfen. Es klingt kokett, ich meine es aber überhaupt nicht so. Ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich viel gewollt hatte, irgendwie nichts hatte so richtig geklappt. Und das Leben hatte so eine komische Mittelpracht entfaltet, die mich irgendwie leicht unzufrieden zurückließ. Mit der Partnerschaft, mit den Kindern und alles. Und mit meiner eigenen Geschichte noch und meiner Vergangenheit. Und alles war so lala geworden. Und ich hatte das Gefühl, dann, ja gut, dann haust du jetzt eben ab. So, dann ist es eben nicht das große Leben geworden, was du angestrebt hast, und dann mach die halt davon. So, und die anderen können weitermachen.
Das klingt aber jetzt doch so ein bisschen selbstmitleidig. Als wir uns vor zwei Jahren auf der Leipziger Buchmesse kennengelernt haben, haben sie mir erzählt, dass sie dieses Buch schreiben wollen und dass es auf keinen Fall in irgendeiner Weise selbstmitleidig wird. Und das ist es auch überhaupt nicht geworden.
Nein, ich beschreibe ja den Tag, an dem das alles sozusagen auf mich einprasselte, und natürlich habe ich dann relativ bald mich auf den Hacken umgedreht und habe gesagt, so, gut, jetzt hast du ja heult, jetzt könnte ich mal die anderen bemitleiden, du musst es nicht auch selber machen.
Wie schwer war es denn, dieses Buch dann zu schreiben und durch das alles nochmal durchzugehen? Das muss doch sehr schmerzhaft sein.
Naja, wenn man Schriftsteller wird, handelt man ja sowieso immer mit dem eigenen Leben als Material, und insofern weiß man, wenn man nicht bereit ist, seine eigenen Dreckecken auszuleuchten, dann sollte man nicht Schriftsteller werden. Ich habe das als Unterhaltungsschriftsteller natürlich immer etwas leichter, weil ich immer quasi nur motivisch gearbeitet habe, und ich habe in den Büchern eigentlich immer nur so Sachen anklingen lassen. Das ist natürlich viel sympathischer, als so ein Buch zu schreiben, das sicherlich zu den ehrlichsten Büchern zählt, die ich geschrieben habe, wenn es nicht überhaupt das ehrlichste ist. Das ist der Beruf des Schriftstellers. Ich muss die Sachen auf den Tisch packen, muss sie mir angucken und muss versuchen, sie zu verstehen. Und wenn ich das kann, dann können es vielleicht auch andere, und die profitieren davon. Das ist ja meine Dienstleistung. Andere haben die Zeit nicht. Und ich habe Zeit und schreibe. Schreibe über mich. Und wenn meine Probleme mit der Gesundheit, mit der Ehe, mit den Kindern, mit der Gesellschaft insgesamt ähnliche sind, dann haben andere Freude an dem Buch.
Sie begegnen in dem Buch den Mühlen der Krebstherapie ja mit ihrem wunderbaren Humor. Die meisten, die da durch müssen, fühlen sich vor allem ausgeliefert. Sie ja auch immer wieder, das schildern Sie auch sehr eindringlich. Hat Ihnen bei diesem Ausgeliefertsein der Humor geholfen, auch in den jeweiligen Situationen?
Ja, unbedingt, natürlich. Aber der Humor ist ja meine Universalwaffe. Das heißt, damit kann ich mir ja immer Dinge auf Abstand halten, die mir zu dicht werden. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich das habe. Ich gucke auf die Welt wie jemand, der hier gelandet ist und nicht hier geboren. Also das habe ich aber schon immer. Ich schreibe ja auch ein paar Geschichten aus meiner Kindheit. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich die Welt als komplett rätselhaft empfinde und dass die Dinge dort, die dort gemacht werden, von Menschen gemacht werden, denen ich nicht vollständig über den Weg traue und die aber, da sie nun mal da sind, denen ich aber auch irgendwie vertrauen muss. Also es ist immer so eine Mischung aus totaler Distanz und na gut, dann machen wir das eben so. Und das hat mir in der Krebstherapie natürlich super geholfen, weil man wird ja eigentlich in der Chemotherapie, in der sehr altmodischen Chemotherapie, wie ich sie noch erleiden musste, da wird man ja in einen Apparat verwandelt. Man wird befüllbar gemacht mit verschiedenen Schläuchen und Kathetern und so. Und es werden Gifte hineingefüllt und wird herausgespült. Also das ist ja ein sehr mechanisches Verfahren eigentlich. Und wir stehen ja an der Schwelle zur Antikörpermedizin, und ich habe einen Arzt gesprochen, der hat gesagt, ja, Sie sind wahrscheinlich der Letzte, der auf diese Art und Weise behandelt wurde.
Wieder kein Glück gehabt.
Ja, ja. Naja, aber das ist ja, ich habe es ja überlebt, also insofern ist alles schön, ja.
Aber dann war es praktisch so, dass jeder Arzt, der Ihnen begegnet ist, jede Situation, in die Sie während dieser harten Therapie gekommen sind, schon auch gleich irgendwie komisches Material war, oder?
Ja, natürlich, weil jeder Arzt, also Arzt ist ja ein ganz wunderbarer Beruf, weil er einerseits also so viel Hilfe beinhaltet, andererseits aber auch die Menschen, die in diesen Beruf streben, aus den unterschiedlichsten Motiven dahin kommen. Also mein Hausarzt, dem ich auch ein eigenes Kapitel gewidmet habe, der ist ja so ein Spätberufener gewesen, der so ein Seiteneinsteiger, und der natürlich ein ganz anderes Interesse an der Medizin hat und eine andere Leidenschaft und so ein kriminalistisches Dr. House-ähnliches Interesse. Und dann habe ich aber auch Leute getroffen, die das wahrscheinlich geworden sind, weil Mutti und Vati das wollten, und die dann so ein bisschen so gelangweilt, bräsig irgendwie, aber natürlich mit dieser Weißkittel Überheblichkeit, sage ich jetzt mal, an die ganze Sache herangegangen sind. Dann gab es Techniker, Leute, die einfach nur so durch den Alltag geschlurft sind. Und es gab aber natürlich auch so Dr. Wusso-ähnliche, edel ergraute Oberärzte, zu denen man automatisch so ein Vertrauen hatte, weil die das einfach so abstrahlen konnten. Und das fand ich toll. Ich habe sowieso ein feines Sensorium dafür entwickelt, was ein Arzt leisten kann, nur durch die Art und Weise, wie er reinkommt. Wie er sich hinsetzt, wie er schaut, wie er spricht, welche Worte er wählt. Und das ist manchmal, also vielleicht nicht jetzt gleich im esoterischen Sinne, selbst ein Heilmittel, aber es hat eine unwahrscheinliche Auswirkung auf die eigene, jetzt im konkreten Sinne, Lebenserwartung. Dass man sagt, na, wenn der so Vertrauen hat oder wenn er nur ganz kurz bei mir ist, mein, der Oberarzt war eine Viertelstunde bei mir drin und habe ich gedacht, das ist ja super. Also wenn der sich keine Zeit lässt, ja, dann ist es nicht schlimm, weil dann bin ich nicht seine Priorität und dann will er sich auch nicht entschuldigen, dass er nichts mehr für mich tun kann, sondern dann informiert er mich kurz über den Gang der Dinge und dann verschwindet er wieder. Das ist toll.
Aber wahrscheinlich hat jeder für sich einen anderen Typus Arzt, der für ihn oder sie
ja,
gut
natürlich.
Ist. Gab es denn auch welche, wo Sie gesagt haben, du solltest lieber Steine klopfen, als jetzt hier als Arzt rumzulaufen?
Nein, so weit würde ich nicht gehen, aber ich habe natürlich auch Leute getroffen, die erstmal im Computer nachgucken mussten, wer ich denn eigentlich bin, was ich eigentlich habe und die dann so still für sich selbst genickt haben, alles klar, unheilbar, so. Und die dann so ein bisschen abgehandelt haben und denen ein bisschen mehr Optimismus für meinen Fall und etwas mehr Empathie sicherlich gut zu Gesicht gestanden hätten. Und habe ich ja auch geschrieben, also der Dr. Doom, ja, der das quasi so behandelt wie, naja, ja, guck mal, aber eigentlich, naja, ist egal. Ja. Gut, das als schlechtes Beispiel.
Die Ärzte,
aber vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt. Ich will ihm nicht zu nahe treten. Ja.
Die Ärzte sind das eine. Das andere ist die Reaktion des Umfelds auf die Krankheit. Da sind die meisten Menschen ja eher hilflos. Wie haben Sie das erlebt und wie sind Sie damit umgegangen?
Na gut, ich habe eine sehr starke Frau. Also zu meinem Leidwesen eine sehr starke Frau, weil die hat sich natürlich immer verpflichtet gefühlt, Stärke zu zeigen. Und das hat mir aber gar nichts genützt, weil paradoxerweise nützt es ja Krebskranken, wenn sie noch was zu tun haben. Das, was Krebskranke zu tun haben sollten, wäre zum Beispiel die Umgebung zu trösten. Dass man sagt, Mensch, ist doch schön, oder wir haben doch eine gute Zeit gehabt und so, und du weinst noch nicht und so weiter. Meine Frau hat überhaupt nicht geweint und das hat mich total fertig gemacht, weil die hat dann zu Hause geweint und wenn ihre Freundin kam und so, dann ist sie in die Arme gefallen. Aber bei mir wollte sie halt immer stark sein und das war eigentlich paradoxerweise nicht das Richtige. Aber egal. Ich kenne sie ja gut und deswegen weiß ich, dass sie so ist.
Und Nachbarn, Freunde, die neigen ja dann immer dazu, einem irgendwelche anderen Schauergeschichten zu erzählen,
ja,
was
erstmal,
sie selber
erstmal,
erlebt haben,
ja,
oder Freunde
genau,
erlebt haben.
Genau, also erstmal kommt immer diese Leichenbittermine. Ja, dass also niemand, ich habe doch einen habe ich getroffen, der hat sich erkundigt und hat mich angeguckt und hat gesagt, ja, ist ja schön und so weiter, prima und so weiter und du siehst gut aus und du machst das richtig und so. Und der hat also nicht, der hat sich nicht einschüchtern lassen von dem Krebs. Und das ist eigentlich das, was man eigentlich allen Leuten, die mit Krebskranken zu tun haben, eigentlich nur raten kann. Lassen Sie die Geschichten, die Ihnen zum Thema Krebs einfallen, alle beiseite. Wenn Sie jemanden kennen aus der entfernten Bekanntschaft oder im Kollegenkreis, der auch Krebs hatte, erzählen Sie es dem Krebskranken nicht. Ein Krebskranker will nicht noch wissen, was es an Vielgestalt des Krebses sonst noch irgendwo gibt. Das interessiert den nicht. Der hat seinen eigenen Krebs, damit ist er ausgelastet. Und man muss aber auch nicht zwanghaft das Thema vermeiden, das ist auch falsch. Ich glaube, da braucht es ein bisschen Gespür, man muss es so ein bisschen laufen lassen. Wenn man merkt, der will ein bisschen drüber reden, dann muss man ein bisschen zuhören. Aber weder diese Leichenbittermine, dieses Bemitleiden und so weiter, weil Krebs ist letztendlich neben der Tatsache, dass es eine tödliche Erkrankung ist, auch eine Herausforderung, die in der Zeit stemmbar ist. Und das muss rüberkommen. Also das wenn ich jemanden treffe, der heute Krebs kriegt und ich habe das gerade vor kurzem gehabt, dann sage ich immer, das ist jetzt eine Episode, ja, und so musst du das sehen und du musst es angehen und hör auf, irgendwie dem Krebs einen Namen zu geben oder irgendwie zu kämpfen, sondern versetzt dich in einen guten körperlichen Status. Das ist, meine Schwester hat gesagt, bloß weil du Krebs hast, musst du noch lange nicht schlechte Laune haben. Ja? Weil gute Laune ist Teil der Therapie. Das ist ganz wichtig. Und da kann die Umgebung super viel dazu beitragen.
Man hat beim Lesen sowieso das Gefühl, dass ihre Schwester, die eben auch Knochenmarkskrebs hatte, eigentlich alles richtig gemacht hat im Umgang mit ihnen, oder?
Ja, natürlich. Die hat mehr als nur das Richtige gemacht. Sie hat mich auch belogen. Und das war in diesem Falle auch sehr richtig. Also sie hatte natürlich ganz andere Erfahrungen gemacht während ihrer Therapie und sie hat das aber verschwiegen und hat mir immer suggeriert, dass sie mir vorausgegangen wäre und das wäre alles überhaupt kein Problem. Hochdosis Chemotherapie, Mevalan, kein Problem. Das sitzt so auf einer Backup. Und dadurch bin ich so gut geprägt gewesen und bin an alle Therapien mit so viel Optimismus reingegangen, dass es tatsächlich eben paradoxerweise auch dazu gekommen ist. Also wenn man nicht weiß, das ist ungefähr so, als wenn man über einen Abgrund geht und jemand sagt, guck nach vorne, es ist kein Abgrund da. Dann geht man wahrscheinlich, und das kennt man ja von Leuten, die balancieren auf Balken, man geht darüber und wenn man sich des Abgrundes nicht bewusst ist, geht man einfach so gerade rüber und schafft das. Und wenn man runterguckt, fängt man an zu eiern. Und das ist mir passiert und dafür bin ich meiner Schwester also für immer dankbar.
Auch andere Menschen waren wichtig für Sie, zum Beispiel Ihr Raumteiler. Ja. Das müssen Sie erklären, was ein Raumteiler ist.
Ja, mein Raumteiler. Ja, der kam rein und sagte, du bist also mein neuer Raumteiler. Und ich kenne den Begriff natürlich nur aus der Möbelindustrie. Und das war ein Mann, ein kerniger, großgewachsener Sachse, der mich als Zimmergenossen natürlich, der mit ihm den Raum teilt, so bezeichnet hat. Und der hatte aber schon so viel Krankenhauserfahrung, dass ich einer von seinen 8., 10. oder so Raumteilern war. Und der hat mich schwer beeindruckt, also weil er natürlich ein unfassbar komplizierteres Schicksal hatte. Der hatte schon als junger Mann irgendwie einen künstlichen Ausgang aus der Niere bekommen. Der musste also in einem Zeitalter, wo wir uns noch irgendwie zur Disco hübsch gemacht haben, musste der irgendwie sich seinen Beutel anschnallen, wenn der tanzen gehen wollte. Und er hat sich aber davon nie einschüchtern lassen und ist mit diesem Beutel in die Disco gegangen, hat eine Frau gefunden, hat Kinder gezeugt, hat ein Haus gebaut und hat ein glückliches Leben geführt und hat dann außerdem noch Krebs gekriegt und zwar ein Krebs, den man keinem Menschen wünscht, nämlich einen Tumor in der Luftröhre, an dem er dann auch gestorben ist und also der inoperabel war und wo die Ärzte natürlich ganz anders an ihn herangetreten sind, weil sie wussten, dass sie hier nur Wochen und Monate verhandeln können. Der hat einen Lebensmut gehabt und eine buddhistische Lebensfreude geradezu. Ich habe ihn nie verzweifelt gesehen. Wenn ich jemals Anfälle von Selbstmitleid gehabt haben sollte in diesem Krankenhaus, dann waren sie in dem Moment, wo dieser Mann in mein Leben trat, vorbei.
War das dann auch beim Schreiben so? Weil in dem Buch ist zum Beispiel eine Szene, wo Sie Ihrer weinenden Tochter versprochen haben, dass Sie der am längsten Überlebende mit diesem Krebs sein werden. Ich hatte da Tränen in den Augen beim Lesen. Wie ging Ihnen das bei solchen Szenen, wenn Sie sich da reinversetzt haben? Weil Sie kämpfen ja im Grunde täglich ums Überleben, oder?
Ja, ich lebe auf dem Wert zu Wert. Also ich bin nächste Woche wieder da zum Blutabnehmen und dann wird man mir sagen, wie die Werte sind. Und dann weiß ich, ob das stabil ist, wie es so schön heißt, oder ob die Reise wieder losgeht. Das kann man eigentlich sagen. Das ist natürlich ein anderes Leben als das Leben eines Menschen, der gefühlt eine Unendlichkeit vor sich her schiebt. Das ist ja klar. Ich meine, aber natürlich ist es bei meiner Tochter so gewesen, dass ich wirklich sehr betrübt darüber war, dass ich in einer Zeit krank geworden bin, wo sie, glaube ich, noch nicht bereit war, mich loszulassen. Als meine Eltern starben, waren die weit über die 80 und das fiel mir leichter. Also ich war auch traurig, aber es war was ganz anderes. Und deswegen habe ich ihr versprochen, dass ich das so lange aushalten werde, bis sie keine Lust mehr auf mich hat. Also dass sie, also nicht keine Lust mehr, aber in dem Sinne, dass sie das Gefühl hat, dass sie ein eigenes Familienleben hat, eigene Kinder und so weiter und dass da irgendwie noch der Vater ist, aber der ist auch schon ein bisschen alt und so. Also dass man irgendwie, mit dem man noch ein bisschen sprechen kann, aber wie man es eben mit sehr Hochbetagten oft erlebt, die Geschichten wiederholen sich und so. Ich wollte ja langweilig werden. Ich habe gesagt, ich möchte erst dann gehen, wenn ich dir wirklich langweilig geworden bin, wenn du alle meine Geschichten zum 100. Mal gehört hast. Und das muss ich schaffen. Dafür wende ich relativ viel Disziplin auf für so einen disziplinlosen Kerl, wie ich bin.
Und das alles wieder zu durchleben und damit jetzt zu leben, das ist nicht hart für Sie? Also diese ständige Angst vor jedem neuen Check?
Nein. Nein, wirklich nicht. Nein. Also ich habe das irgendwann mal für mich geklärt und der Tod interessiert mich nicht. Also das heißt, soll nicht heißen, dass ich keine Angst davor habe. Aber wie hat Woody Allen mal gesagt, er hat keine Angst vor dem Tod, er möchte nur nicht dabei sein. Der Tod weiß nichts von mir und ich weiß nichts von ihm, hat Epikur mal gesagt. Und es ist einfach kein bedenkenswertes Thema. Also die Menschen verschwenden unendlich viel Zeit, sich zu fürchten. Und ich bin ja ein sehr starker, ein sehr phobisches Kind gewesen und ein entsetzlicher Hypochonder und habe mich den größten Teil meines Lebens vor irgendwas gefürchtet. Und das hat der Krebs quasi im Moment erledigt, weil es einfach nur Zeitverschwendung ist. Es ist keine gute Laune zu haben, wäre Zeitverschwendung.
Der letzte Satz Ihres Buches bis ins Mark ist: Ich weiß jetzt, wie man nicht verzweifelt.
Ja.
Das ist ein toller Satz, aber ich habe beim Lesen so eine Idee bekommen, aber ich glaube, das schafft nicht jeder, auch der das so durchlebt wie Sie. Das braucht man irgendwie in sich. Und insofern hatte vielleicht die Psychologin am Anfang auch recht, ne, dass sie gesagt hat, irgendwie bringen Sie das Zeug mit, da durchzukommen.
Ja, das ist, ich weiß auch nicht, was es ist. Ich müsste mich bemühen, das explizit zu machen, aber wir leben ja in sehr herausfordernden Zeiten. Und ich sehe das gerade mal an meiner Tochter, die volljährig wurde mit der Pandemie und der die Pandemie quasi diese ersten schönen, unbeschwerten Jahre nach der Schulzeit genommen hat. Und jetzt der Krieg und so weiter. Ich verstehe, dass die Leute sehr angespannt sind. Mhm. Und ich glaube, dass es aber eben doch eine Haltung zur Welt ist, die ich meine, die, wenn ich sage, ich weiß jetzt, wie man nicht verzweifelt. Und indem man die Welt eher so nimmt, wie ich sie sehe, als ein schönes Rätsel. Und man wird jeden Tag überrascht. Was wird der nächste Zug des Lebens sein? Also ich bin eher gespannt auf das, was da kommt. Und nun kann man natürlich tausend Befürchtungen haben, gerade in Kriegszeiten. Wir reden ja in einer Zeit, wo zum ersten Mal wieder Einsatz von Atomwaffen überhaupt denkbar geworden ist und so weiter. Und darüber kann man sich natürlich die allerstärksten Befürchtungen machen. Aber man muss es nicht, weil man den Rahmen seiner eigenen Wirksamkeit damit wahrscheinlich überschreitet. Ich denke, wenn man sich darauf konzentriert, was man an Guten in der Reichweite seiner Arme tun kann, dann hilft man der Welt mehr, als wenn man sich vor irgendetwas fürchtet, was außerhalb des eigenen Einflusses liegt.
Sie haben ja auch geschrieben, der Krebs hat Ihnen das Linkssein ausgetrieben. Ja. Zitat, wenn ich bei der Taz wäre, wäre ich berufsunfähig. Warum das?
Ich habe aber bei der Taz gearbeitet und ich komme natürlich auch aus einem Kommunistenadel. Also mein Großvater, der Heizer im Sudetenland war, der hatte eine zweistellige Parteibuchnummer. Also es sind wirklich Leute, die 1919 schon Kommunist waren. Ganz, ganz alte Adelsfamilie im kommunistischen Sinne. Und insofern war das für mich sehr verblüffend, aber tatsächlich, mir hat es sehr geholfen, konservative Ökonomen zu lesen, weil da geht es darum, wie einzelne Menschen Entscheidungen treffen in ihrem Leben und warum es gut ist, auf die Einzelentscheidungen von einzelnen Menschen zu vertrauen. Linkssein heißt ja auch immer, sich an den Staat zu wenden. Linkssein heißt ja auch immer, vom Staat Hilfe zu erwarten und auf den Staat zu vertrauen, dass der einen Masterplan hat. Das hilft einem in solchen persönlichen Krisen eher weniger und da hilft einem mehr zu sagen, ich bin frei, ich bin ein Individuum, ich kann tun und handeln.
Sie befassen sich in dem Buch ja auch intensiv mit Ihrem Leben, das davor war. Sie schreiben auch über Ihre Eltern. Ihr Vater, der Stasi-General, der Alkoholiker war, das sagen Sie, ich kenne niemanden, der umfassender betrunken wurde als mein Vater. Irre Formulierung.
Ja, ich muss zu seiner Ehrenrettung allerdings sagen, dass er natürlich kein Alkoholiker war, sondern dass er jemand war, er war ein herkulischer Trinker, das war er wirklich. Und das zeichnet.
Was ist der Unterschied?
Dass er den Alkohol nicht brauchte. Also ich habe auch Wochen mit ihm erlebt, wo er nicht getrunken hat.
Okay.
Aber er war, weil er war sehr schüchtern, denkt man immer nicht beim General, aber er war sehr schüchtern und brauchte Alkohol, um gesellig sein zu können. Und wenn er dann getrunken hat, dann fand er kein Ende, wie es so schön heißt. Der war nicht böswillig oder sowas. Der wollte einfach weiter trinken, wie so ein Bär, der noch ein bisschen Honig irgendwie aus dem Topf naschen will. Und war dann wirklich vollkommen sturzbetrunken, wie ich bin in meinem ganzen Leben nicht so betrunken wie mein Vater, dreimal im Monat. Ich musste den ins Bett bringen und der hat 120 Kilo gewogen und ich wusste nicht mit 12 Jahren, wie man das macht. Ich habe dann ägyptische Transporttechniken, wie die zur Errichtung der Pyramiden benutzt wurden. Ich habe den auf dem Laken gelegt und habe den dann mit dem Laken ins Bett zurückgerollt und so. Also vielleicht hat es auch irgendwie meinen Humor befeuert, weil wenn man einen Menschen zum Vater hat, der einerseits eine extreme Zentralgestalt ist, also als General, der hatte noch 3 Vorgesetzte in der DDR und damit natürlich auch eine Zeus-ähnliche Gestalt, mit allwissend und bestimmend. Und andererseits natürlich auch dann sich alle paar Nächte in ein Kind verwandelte, qua Alkohol. Das macht was mit einem. Und ich habe trotzdem ein gutes Verhältnis mit ihm gehabt und er war ein guter Zuhörer und ein guter Gesprächspartner und war überhaupt kein Betonkopf und kein verbohrter Kommunist, sondern ich kannte seine Geschichte gut und ich wusste, was er auch erlitten hatte. Deswegen hatten wir unsere Auseinandersetzungen, aber wir konnten sie eben nie zu Ende führen, weil die DDR zu Ende ging. Und er wurde damit quasi eine hilfsbedürftige Person. Und was man braucht, und da bin ich wieder bei meiner Tochter, man braucht ja Eltern, die man auch verlassen kann, die man auch beschimpfen kann, denen man auch wehtun kann. Das wurde mir so ein bisschen durch die Wände genommen. Dann waren meine Eltern plötzlich völlig hilflos und waren Opfer der Geschichte, nachdem sie vorher auf der anderen Seite gestanden hatten. Und das war doof, weil so konnte ich nicht sagen, so, ihr habt alles falsch gemacht, ich mache das jetzt komplett anders, tschüss, hier ist die Tür.
Aber man hat ja vorher schon so ein bisschen den Eindruck, dass sie fast aus Mitleid mit den Eltern, die Mutter hatte den Vater tragisch früh verloren, der Vater war unehelich, dann die Geschichte mit dem Trinken, dass sie auch aus Mitleid mit den Eltern bei der Stasi dann selbst eine Ausbildung angefangen haben.
Ja, das ist sehr kompliziert. Das Problem ist immer, wenn man statt Sicherheit spricht, verwandelt sich alles, was man spricht, noch auf der Zunge in Rechtfertigung. Und das ist auch der Grund, warum ich darüber so, so sparsam rede. Ich will es aber mal versuchen. Also das tatsächlich wollte ich meinen Vater natürlich auch stolz machen, klar. Mhm. Also Großvater, Vater, Sohn, das klingt schon nach 3 Generationen und so weiter. Mein Vater war allerdings General der Abwehr. Die Staatssicherheit spaltete sich auf in 2 große Hauptblöcke, und nämlich die Aufklärung, also die quasi nach Westen gerichtet war, also die klassische Spionage, nachrichtendienstliche Tätigkeit, und dann die Abwehr, die man heute als politische Polizei bezeichnen würde. Und mein Vater war ein Mann der Abwehr und hatte natürlich eine uneingestandene Sehnsucht danach, dass er wie einer seiner Freunde auch hätte in die Aufklärung gehen können und sich dann in, was weiß ich, im Westen, in Afrika, in Asien oder so hätte rumtreiben können, mhm, im Dienste der Staatssicherheit. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich mache dich nicht nur stolz, sondern ich gehe außerdem noch zur Aufklärung. Und dann haben wir 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und mit dieser ganz naiven Berechnung. Ich hatte als mit 18 Jahren natürlich überhaupt keine Ahnung, was Staatssicherheit ist und wie ungeeignet ich eigentlich für einen militärischen Apparat war. Ich war ein völliger Luftikus und wusste auch nicht, dass die meiste Arbeit in so einem Ministerium eigentlich auch Schreibtischarbeit ist. Und ich hatte natürlich wie jeder Mensch da irgendwelche bunten Bilder im Kopf und hatte natürlich auch noch den Vorteil, als so kleiner Schulversager, Geheimdienst hat ja psychologisch eine super Komponente. Wenn Sie beim Geheimdienst arbeiten, ist alles, was Sie machen, geheim. Auch das Banale ist geheim. Ja? Sie können den ganzen Tag beim Bundesnachrichtendienst mit der Backe auf der Tischplatte gelegen haben und können nach Hause kommen und seine Frau sagt, was hast du heute gemacht? Sag ich, darf ich nicht drüber sprechen. Tut mir leid. Ja.
Dann kam der Mauerfall und dann wurde Ihnen das schwer angelastet, dass Sie bei der Stasi eine Ausbildung gemacht haben und dass Ihr Vater Stasi-General war. Das war auch so ein bisschen sippenhaft, oder?
Ach na ja, weiß ich nicht. Also natürlich hat Geschichte und Weltgeschichte hat irgendeinen Preis und irgendjemand muss bezahlen. Und wie soll man denn mit der DDR klarkommen, wenn man überhaupt nichts mehr Scheiße finden darf? Und man hat sich eben relativ schnell darauf geeinigt, dass dieser gesamtrepressive Staat, der ja von Parteisekretären, Polizisten und Oberkellnern auch irgendwie zusammengehalten wurde, dass das eben im Kern eine Sache der Staatssicherheit war. Und deswegen hat die Staatssicherheit viel an Wut abgekriegt und Frust und so weiter. Auch zu Recht. Also ich bin der Letzte, der sowas kleinredet. Und ich werde mich an dieser Stelle auch überhaupt nicht darüber beschweren, dass mit den Stasi-Leuten zu oberflächlich umgegangen wurde. Die friedliche Revolution war friedlich von beiden Seiten. Und mein Vater, der am 5. Dezember entschieden hat, er lässt die Bürgerrechtler in seine Bezirksverwaltung für Staatssicherheit in Erfurt rein, hat dafür gesorgt, dass es eine friedliche Revolution bleibt und dass da nicht geschossen wird. Das rechne ich ihm irgendwie auch hoch an. Ich habe als junger Heißsporn mit ihm darüber diskutiert, ob man da nicht hätte irgendwie irgendwas Wildes hätte machen müssen. Und er hat gesagt, nein. So, da standen Leute vor der Tür und die lasse ich rein. Das ist das Volk. Und deswegen gab es eine friedliche Revolution und es gab einen friedlichen Anschluss und eine friedliche Wiedervereinigung und deswegen ist alles friedlich. Und ich weiß überhaupt nicht, ob die juristische Aufarbeitung der Staatssicherheit irgendwelche Ergebnisse erbracht hat. Ich meine, nein. Mein Vater wurde 7-mal in Ermittlungsverfahren verwickelt, die alle wieder geschlossen wurden. Ja, er hat eine Strafrente bekommen von 800 Euro. Das hat ihn betrübt. Okay, weil natürlich sein befreundeter Armeegeneral und sein befreundeter Polizeipräsident, die haben ihm bunte Postkarten aus ihren Urlauben geschickt, weil die volle Rente gekriegt haben. Aber das war alles. So, und deswegen, ich verstehe, dass die Stadtsicherheit einen großen Fropf auf sich nehmen muss, um viele andere, die an den Sozialismus geglaubt haben, oder in diesem Apparat irgendwas gemacht haben oder in der DDR irgendwas waren, dass die entlastet sind. Und da, also man hat sich entschieden, es gibt die Staatssicherheit, die repräsentieren die DDR und die Diktatur. Und das ist auch völlig in Ordnung so. Und der Rest ist nicht bei der Staatssicherheit gewesen, Bevölkerung, und ist deswegen entlastet. Und wenn ich jemanden entlasten kann, dann mache ich das gerne.
Aber wie sehr hat das Ihr Leben geprägt und beeinflusst, dass Sie als Journalist dann danach ja praktisch in Ungnade gefallen sind, weil Sie eben bei der Stasi waren?
Ja,
wären Sie vielleicht gar nicht Schriftsteller geworden?
Nein, ja, ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin nicht Versicherungsvertreter geworden. Also es gab ja für die Staatssicherheit gab es ja nach der Wende keinerlei Möglichkeiten mehr. Man hat ja sehr früh entschieden, dass da in Institutionen und im Staatsapparat erst gar nicht, aber auch in öffentlich-rechtlichen Institutionen da keine Karrieren mehr vorhanden sind. Und deswegen gab es eigentlich nur Wachschutz oder Versicherung. Und ich hatte Journalistik studiert an einer zivilen Hochschule und ich hatte mich in die Journalistik auch ein bisschen verliebt. Und ich wollte öffentlich arbeiten, ohne gewahr zu werden, dass ich meine öffentliche Glaubwürdigkeit natürlich schwer beschädigt hatte durch die Ausbildung in der Hauptverwaltung Aufklärung. Und ich bin aber dabei geblieben und habe das natürlich dann schwer empfunden, dass immer wieder mir das zum Vorwurf gemacht wurde. Also ich will mal eine Geschichte erzählen. Ich habe mal für Dreisat für eine Satiresendung gearbeitet und habe da eine Glosse gemacht. Und die fand der damalige Leiter des ZDF-Studios so lustig, dass er gerne in der Sendung Kennzeichen D diese Glosse bringen wollte. Und hat gesagt, die Glosse von Stefan Schwarz, die ist so lustig, die bringe ich. Ja. Und als jemand aufgestanden hat und sagt, ja, Entschuldigung, der war bei der Staatssicherheit. Wissen Sie das? Und in der nächsten Sekunde war ich draußen. Das Umschlagmoment hat mich dabei am meisten irritiert und misanthropisch gemacht, weil der wusste überhaupt nichts von mir. Weder der Redaktionsleiter noch der komische Redakteur. Und die fanden mich total knuddelig und wollten meine Glosse senden. Mhm. Und als wenn man so ein Brandzeichen am Revers enthüllt, zuckten alle zurück. Und das hat mich immer total irritiert. Ich habe Redakteure getroffen, die haben gesagt, ich glaube Ihnen alle, Sie sind ein sympathischer Mensch, ich finde Ihre Arbeit wertvoll, aber ich werde nicht den kleinen Finger für Sie krumm machen, weil das würde meine Karriere gefährden. Da habe ich gesagt, dann weiß ich ja Bescheid über das Leben. Das hat mich gestört. Und das hat mich natürlich auch gestört, dass ich in dem Moment, als diese Geschichte mit dieser Glosse passierte, war meine damalige Frau hochschwanger mit unserem Sohn. Und ich hatte von einem Tag auf den anderen kein Geld mehr. Gut, es ist auch schon anderen passiert, aber es war natürlich scheiße. Also das hat es nicht leichter gemacht. Aber wie gesagt, ich will mich nie beschweren. Das ist.
Vielleicht wären Sie sonst nie Schriftsteller geworden, so wie Sie es jetzt sind, oder?
Ja, ich hatte vor kurzem ein Gespräch, da hat mich eine Redakteuse gefragt, Redakteurin, Entschuldigung, gefragt, ob ich mich bereue. Und dann habe ich gesagt, ja, ich bereue es nicht, weil ich finde, ein reuefähiges Leben ist etwas ganz Wunderbares, weil ich möchte nicht wie jemand aus einem anderen Landesteil vielleicht geboren werden und bis zu meinem Tod daran glauben, dass mein moralischer Kompass immer intakt ist. Ich finde, das ist etwas sehr Wertvolles, wenn man durch die Weltgeschichte aufgestört und durchgeschüttelt wird und alles in Frage stellen muss. Und ich muss in meinem Leben alles in Frage stellen, meine Herkunft, meine Ideologie, meine Weltanschauung. Ich habe das eigentlich so schmerzhaft, wie es war. Ich bin mit 57 Jahren sehr glücklich darüber, dass so gekommen ist.
Auch der Knochenmarkskrebs hat Sie natürlich sehr durcheinander geschüttelt. Sie sind bekennender Hypochonder gewesen, ja, vor dem Krebs. Sind Sie davon geheilt worden, wie Sie es ja zwischendurch mal vermutet haben, dass man danach nicht mehr Hypochonder sein kann?
Ja, doch, schon, doch, ja. Ja, ich habe vor 2 Nächten habe ich etwas schlechter geschlafen, aber weil ich dachte, ich habe einen Halswirbelsäulen, irgendwas. Aber ich gehe nicht mehr so hoch. Also ich bin ruhiger geworden. Aber früher habe ich mich wegen jedem Fleck auf meinem Rücken völlig verrückt gemacht. Aber wahrscheinlich ist es, die Hypochondrie ist eine gesellschaftliche Hypochondrie gewesen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich werde immer gebremst und ich könnte, wenn mein Leben anders gewesen wäre, wenn ich nicht da geboren worden wäre, dann und wenn ich noch eine liebevollere Frau gehabt hätte und wenn meine Kinder noch irgendwie fleißiger, also ich hatte immer mit so Alternativen mich verrückt gemacht, anstatt zu sagen, jetzt bleib mal ruhig, guck mal auf dein Leben zurück, hast du es eigentlich ganz gut gemacht und kannst du entspannen.
Die härteste Zeit während der Therapie war sicher die Hochdosis Chemotherapie auf der Transplantationsstation, wo Sie ins Zelltal gebracht wurden, wie es heißt, und Ihnen dann Ihre vorher entnommenen Stammzellen wieder verabreicht worden sind. Wie haben Sie das durchgestanden? Denn das ist, da friert's mich jetzt noch, wenn ich dran denke, wie ich das gelesen habe.
Naja, das war schon knifflig, weil man ist ja so ein bisschen tot. Ne? Ja. Also man hat ja kein wirklich funktionierendes Immunsystem mehr und man muss sich komplett darauf verlassen, dass die Menschen auf dieser Transplantationsstation das alles richtig machen. Dass da niemand Schnupfen hat und so. Und das war ja ein Reinstraum. Aber die haben es gut gemacht und irgendwie hatte ich auch Vertrauen. Natürlich, ich habe zu meiner Frau gesagt, wenn du mich jetzt küsst, bin ich morgen tot. Ich wusste schon, wie verwundbar ich war. Ich versuche mich abzulenken, indem ich alle Rätselsendungen der ARD gesehen habe.
Kann das helfen?
Ja, doch. Weil das Immunsystem ist tot, sondern auch das Gehirn ist tot. Und man kriegt ja auch relativ starke Schmerzmittel. Und dann habe ich immer versucht mitzuraten und konnte mich aber dann quasi 30 Sekunden später an nichts mehr erinnern. Aber ich habe fest daran geglaubt, dass das Gucken von Rätselsendungen meine Synapsen irgendwie am Leben erhält.
Haben Sie da auch über Ihr Leben nachgedacht in dieser so todesnahen Situation oder ist man da viel zu kaputt für sowas?
Nein, eigentlich nicht. Ich hatte mir vorgenommen, dass ich eine Routine habe und dass die Routine mich über jede Depression bringt. Also ich habe sowieso eine besondere Sicht auf Depressionen. Also ich glaube, dass es nichts Privates ist, sondern dass wir in einer depressionsfördernden Zeit leben. Nicht nur durch die Pandemie oder den Krieg, sondern ich glaube, dass es uns heute schwerfällt, eine Richtung aufzunehmen. Also die Leute sind sich einfach nicht mehr sicher, was gut und was böse ist und wonach sie ihr Leben ausrichten sollen. Und dadurch erfahren sie Hilflosigkeiten auf der einen Seite und auf der anderen Seite werden wir zugeknallt mit Möglichkeiten und Informationen. Und das alles ist eine ganz böse Mischung. Also wir können quasi, jeder ist internetkompetent wie blöd. Das haben wir in der Pandemie erfahren und erfahren wir auch jetzt. Andererseits haben die Leute das Gefühl, dass sie gar nichts machen können mit ihrem eigenen Leben. Und sie wissen auch nicht, wie sie sich politisch aufstellen sollen. Es gibt so ein Unbehagen mit allem und das ist depressionsfördernd. Und da habe ich gesagt, damit will ich nichts zu tun haben. Ich werde mir eine Routine einrichten und ich werde Fahrrad fahren, Kniebeuge machen und ich werde kalt duschen und ich werde meine Schläuche zählen und werde Rätselsendungen gucken und ich werde versuchen, nicht zu bilanzieren und nicht zu resonieren.
Und das haben Sie geschafft?
Ja.
Und als Sie rausgekommen sind, war die Pandemie da. Das muss ja auch völlig irre gewesen sein. Sie durften sich um Gottes Willen nicht mit irgendwas anstecken. Ja. Und auf einmal war da draußen Corona.
Ja, mein Onkologe hat gesagt, wenn Sie das jetzt kriegen, sind Sie tot. Also dann haben Sie es umsonst gemacht. Das war natürlich blöd. Also ich bin ja dann mit einer Maske rumgelaufen, als noch niemand mit einer Maske rumgelaufen ist, weil mein Immunsystem eben noch so platt war. Und das hat ja dazu geführt, dass meine Bäckersfrau dann später sagte, weil ich eben schon 14 Tage oder 4 Wochen vor all den anderen eine Maske auf hatte, sagte die dann, naja, sie haben es wahrscheinlich gewusst, ne? Und ich hatte schon Bammel, klar. Also weil das wäre jetzt super doof gewesen. Weil es hätte zwar zu meinem Leben gepasst, dass ich jetzt quasi alles überstehe und dann irgendwie von so einer kleinen China-Seuche irgendwie umgerissen werde, aber... Ja, ich bin ja nicht Humorist geworden, weil ich mir das ausgesucht habe, sondern weil mein Leben so grotesk irgendwie, oder ich mein Leben so grotesk erlebe und so viel passiert, dass ich das nur mit Humor sehen kann.
Das war so ein bisschen Notwehr wahrscheinlich.
Das geht gar nicht anders. Alles, also.
Sie schreiben, Humor hat mich durch diese Therapie gebracht, aber Humor ist nur ein Rettungsring, kein Boot. Hat sich denn Ihr Verhältnis zum Humor, hat sich Ihr Humor verändert durch diese Krankheitserfahrung?
Ja, natürlich. Also ich glaube das schon. Also man bleibt natürlich ein Funny Bone. Das ist einfach so. Damit kommt man wahrscheinlich auf die Welt oder man wird da sehr früh geprägt. Jedenfalls geht das nicht ganz weg. Aber der Humor hat sich schon verändert, na klar. Ich will es mal an der Sache zwischen mir und meiner Frau erklären. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich habe eine sehr ironische Stimmlage. Also ich habe mal einen Beitrag gemacht fürs Fernsehen über Selbstmörder auf der Eisenbahn. Hat ein Kollege mich einen Tag später festgehalten und hat gesagt, ich habe die ganze Zeit noch auf einen Witz gewartet, weil ich den selbst eingesprochen hatte. Und so ging es ein bisschen auch meiner Frau. Das heißt, wenn man über partnerschaftlich ernsthafte Sachen spricht, über Gefühle und so weiter, und man sich Humor verhindert, dass man sich ganz ehrlich macht. Das habe ich versucht zu verstehen. Dass man nicht immer ironisch sein kann. Dass man ab und zu mal auspacken muss und muss sagen, ich bin verletzlich, ich bin von dir abhängig, ich erwarte was von dir und du musst dich öffnen, ich muss mich öffnen. Das geht eben nicht mit Ironie, weil Ironie ist immer die berühmte Armlänge. Ich will immer oben bleiben. Der Ironiker sagt dir, was immer wir verhandeln hier, ich werde triumphieren. Und es ist gut, wenn man über den Krebs oder über den Tod triumphieren will, aber das ist nicht gut, wenn man in einer Partnerschaft lebt. Dann muss man unten bleiben.
Das heißt, so gesehen leben Sie jetzt besser und ehrlicher und enger mit anderen?
Ja, ich würde schon sagen. Also ich glaube, das hat sich erledigt in dem Moment, wo ich begriff, dass meine Frau ein anderer Mensch ist und keine Erweiterung meiner selbst. Also in dem Moment, wo ich habe sie besser verstanden. Und dabei hat mir kurioserweise die Chemo und die Nachwirkungen der Chemo geholfen, weil ich nicht reagieren konnte. Meine Frau hat natürlich nach wie vor gestichelt und gestachelt. Die kommt aus Sachsen-Anhalt, da die machen Witze, die sind für andere Menschen Kriegsgrund. Und das wusste ich schon, aber in diesem Fall war es einfach so, dass sie dann weiter irgendwie ihre Witze gemacht hat mit mir und ich nicht reagieren konnte. Und dann sagte sie nach ein paar Wochen, weißt du was, nach der Therapie, du bist so freundlich und du bist so sanft geworden. Ich finde das wunderbar. Und dann habe ich gesagt, ich würde dir so gerne Kontra geben, aber ich kriege die Gedanken nicht so schnell zusammen. Immer wenn du was sagst, möchte ich auch was sagen, aber das klappt nicht, weil ich so langsam geworden bin, weil zwischen jedem Gedanken 5 Sekunden liegen. Und in dem Moment habe ich begriffen, dass ich das ja selbst in der Hand habe, wie ich reagiere.
Schon Ihr letzter Roman, Da stimmt was nicht, der mich auf fast jeder Seite zum Lachen gebracht hat, gibt's ganz viele tiefe, kluge Weisheiten über das Leben. Diesen Roman haben Sie während dieser schweren Zeit geschrieben. Wie sehen Sie denn heute den ganzen Wahnsinn unserer Zeitenwendezeit, unserer Empörungsgesellschaft auch? Also Sie sind ja mittendrin in Leipzig.
Ja, also natürlich ist das gibt es auch 2, 3 Gedanken auch in dem Krebsbuch, dass Empörung natürlich die billigste aller Verhaltensvarianten ist, weil die Empörung nimmt ja das Gefühl für die Tat und das ist glaube ich ein starker Fehler. Also ich glaube, dass die Menschen heute so viel Gefühl aufwenden oder so viel Entrüstung und so viel hohe Stimme und Hysterie, weil sie wissen, dass sie kein sicheres Wissen haben. Und sie versuchen, ihre Ahnungslosigkeit und ihre begrenzte Einsicht mit Gefühl aufzupolstern. Sie glauben, dass ein Widerstand, der besonders laut ist oder der besonders exaltiert ist, wenn ich mich jetzt irgendwo festklebe und so weiter, dass das dann eine größere Wahrheit enthält. Und dass die Komplexität der Herausforderungen, die wir heute haben, und da ist der Klimawandel nur eine, das ist also so multifaktoriell, dass man da mit so einer inneren 16-Jährigkeit nicht weiterkommt. Und deswegen, wir müssen zurück zu einer bürgerlichen Öffentlichkeit, in der Äußerungen widersprochen werden können, ohne dass man sich das übel nimmt. Das ist das Einzige. Ich bin sehr dafür, dass man die fürchterlichsten Ansichten äußern kann über Krankheit und Krieg und dass man das dem einfach nur widersprochen wird. Sachlich, ruhig. Und auf der Basis von Fakten. Das muss reichen. Das ist kein Geheimrezept. Also das ist eigentlich alles. Und dann kommen wir weiter. Also weil das ist der Kitt der Gesellschaft ist Achtung. Nicht nur der Kitt der Gesellschaft, auch der Kitt einer Ehe ist Achtung. Es geht nicht um Liebe und Leidenschaft, es geht um Achtung. Wenn wir den anderen respektieren, unsere Einwände so formulieren, dass er weiter mit uns reden kann, dann gebe ich auch selber zu verstehen, dass ich Unrecht haben könnte. Wenn ich mich festklebe, dann habe ich immer schon Recht. Ich habe auf eine totalitäre Art und Weise Recht und dabei nutze ich nur der Klebstoffindustrie. Das muss man auch mal sagen.
Vielen Dank, Stefan Schwarz. Und ich wünsche Ihnen von Herzen, dass Sie tatsächlich der am längsten lebende Mensch mit dieser Krankheit sein werden.
Dankeschön für diesen Wunsch. Und Dankeschön für das Gespräch.